Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über die toten Hunde der Philosophie begrüßen. Wir stehen ja noch in der Auseinandersetzung mit Baruch Spinoza. Die heutige Vorlesung wird die letzte zu Spinoza sein. Dann wenden wir uns dem nächsten toten Hund zu, nämlich Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aber zuerst eben noch bei Spinoza standen wir das letzte Mal ja mitten in seiner sogenannten Affektenlehre, dem Kernstück seiner nach geometrischer Methode geschriebenen Ethik, eher eine Lehre des Verhaltens als weniger eine Lehre dessen, was man tun soll, obwohl das am Ende der Ethik durchaus eine Rolle spielen wird. Ich darf noch mal kurz in Erinnerung rufen, dass Spinoza den Anspruch hatte, das menschliche Verhalten, sein Handeln, seine Gefühle genauso nüchtern zu betrachten und zu analysieren, als würde er geometrische Körper analysieren. Das heißt also, er vertritt eher, so könnte man sagen, die Position eines Philosophen, der das menschliche Gefühlsleben nach eher mechanischen Gesichtspunkten versucht zu verstehen und zu begreifen. Gleichzeitig ist die Methode von Spinoza deduktiv, das heißt, er geht immer von wenigen Voraussetzungen aus, von wenigen Prämissen aus, um daraus seine Konsequenzen abzuleiten. Die zentrale Prämisse, die darf in Erinnerung rufen, weil sie ja seine ganze Konstruktion der menschlichen Affekte bestimmt, seine zentrale Prämisse ist, dass jedes Ding, also auch der Mensch, im Grunde nur von einem entscheidenden Trieb bestimmt ist, von einem entscheidenden Begehren bestimmt ist, nämlich von dem Begehren, soweit es geht, in dem Zustand zu verharren, in dem man ist. Das heißt also, Selbsterhaltung, das wäre sozusagen das modernere Wort dafür, Selbsterhaltung als das entscheidende Prinzip. Und alles das, was für dieses Ding den Eindruck erweckt, dass es zu dieser Selbsterhaltung beiträgt, verschafft ein angenehmes Gefühl, also Lust im weiteren und engeren Sinn. Und alles das, was diesem Ding den Eindruck bei diesem Ding den Eindruck hinterlässt, dass es einer Selbsterhaltung nicht dienlich ist, verschafft das Gefühl der Unlust, der Trauer, der Melancholie, der Frustration. Also hier gibt es ja schon eine bestimmte Bandbreite, je nach der Intensität der Vorstellung, was etwas mit uns anrichtet oder auch nicht. Diese Affekte in Bezug mit diesen Vorstellungen sind gleichsam unvermeidlich. Das heißt also, die These von Spinoza ist, dass Gefühle genau dann entstehen, wenn wir ganz bestimmte Vorstellungen darüber haben, was Ereignisse, andere Menschen, wie auch immer, für unsere Selbsterhaltung oder Selbststeigerung im positiven oder negativen Sinn bedeuten können. Deutlich gemacht habe ich das sozusagen diese zwei Kardinalemotionen, an denen auch Spinoza, mit denen auch Spinoza seine Liste der über 50 Affekte beginnt, nämlich mit Liebe und Hass, also wieder positive und eine negative Emotion. Und seine Definition der Liebe war ja gewesen, Liebe ist sozusagen die Vorstellung, die wir haben, dass ein Ding außerhalb von uns die Ursache für unsere Lust ist. Das heißt also, dass das positive Empfinden, dass etwas für meine Selbsterhaltung oder Selbststeigerung getan wird, außerhalb, die Ursache dafür außerhalb von mir zu suchen ist, dann werde ich natürlich dieses Etwas, das ich für mein Wohlergehen verantwortlich mache, natürlich begehren. Ich werde es lieben und daraus erfolgen natürlich dann ganze Reihe von Konsequenzen. Ich werde zum Beispiel, schreibt Spinoza an einer Stelle, natürlich danach trachten, weil dieses Ding ja die Quelle meiner Lust ist, dass es dem auch gut geht, dass es erhalten bleibt, dass es mir erhalten bleibt, dass es selbst sozusagen nicht in Gefahr gerät. Das heißt also, alle diese Emotionen, die wir aus Liebesbeziehungen natürlich tatsächlich kennen, dass man sich sorgt um den anderen, dass man ihn beschützen will, dass man ihn vor Unbill bewahren will, die stauchen natürlich auf. Aber sie sind konsequent deduziert bei Spinoza aus diesem ursprünglichsten Ansatz, ich mache das alles nur, weil der oder die andere von mir identifiziert wurde als Vorstellung für meine Lust. Beim Hass ist es ähnlich und dort geht es eben dann nicht darum, jemanden zu erhalten, sondern jemanden wegzubringen oder jemanden zu zerstören. Das Zweite, was man vielleicht noch sagen muss, das habe ich das letzte Mal vielleicht etwas zu wenig betont, diese Vorstellungen, die wir davon haben, ja, was Dinge für unsere Selbsterhaltung und damit für unser Begehren bedeuten können, diese Vorstellung kann natürlich unterschiedlich ausformuliert sein in unserem Kopf. Ja. Man kann relativ, also im Grunde geht Spinoza davon aus, dass wenn Emotionen auftreten, wenn starke Affekte auftreten, dann sind das eigentlich, dann haben wir davon und von der Frage, also welche Ursachen haben diese Affekte, haben wir eigentlich eher verworrene Vorstellungen. Ja? Das sind so eher diffuse Ahnungen, der könnte gut für mich sein oder der könnte böse für mich sein, der könnte mir etwas zu meiner Selbsterhaltung beitragen oder eben er könnte für mich gefährlich sein. Das heißt also, weil wir kein präzises Bild von der Welt haben, weil wir auch nicht alle genau analysieren können, wissen wir eigentlich nicht genau Bescheid darüber, wie ein anderer tatsächlich in die Lage gekommen ist, sich so oder anders mir gegenüber zu verhalten. Ich habe nur eine verworrene Idee, schreibt Spinoza, davon. Und diese verworrene Idee spiegelt sich gleichsam wieder in diesen Effekten, die dadurch entstehen. Das wird dann interessant bei der Frage, die das letzte Mal schon angedeutet wurde, können wir mit diesen Affekten haushalten, beziehungsweise können wir sie durch die Vernunft beeinflussen. Das ist interessant deshalb, weil Spinoza davon ausgeht, auch eine dieser grundsätzlichen Annahmen, dass unsere Affekte sich genau dann verändern, wenn sich der Grad der Verborgenheit unserer Vorstellungen, die die Affekte hervorrufen, verändern. Ja? Je klarer die Vorstellungen, die ich von einer Sache habe, umso schwächer die Affekte, so könnte man seine Formel zusammenfassen. Je unklarer die Vorstellung, die ich von einer Sache habe, desto stärker die Affekte. Das heißt also, so wirklich leidenschaftlich lieben kann man nur jemanden, von dem man keine Ahnung hat. Das wissen Sie, das mag es jetzt Ihnen nicht gefallen, aber Sie wissen es aus eigener Erfahrung. Nicht? Der Zustand der Leidenschaft, der Zustand der Verliebtheit ist natürlich umso, ist am Anfang einer Beziehung immer am allergrößten. Warum eigentlich? Den kenne ich noch gar nicht. Ja? Dann lernt man jemanden kennen, man lernt seine Geschichte kennen, man erkennt, dass viele Dinge, die man als wahnsinnig liebenswert gefunden hat, weil man geglaubt hat, die sind wirklich nur an einen adressiert, ja, der lächelt immer so lieb und so weiter, nein, der hatte mal einen kleinen Unfall und eine Gesichtsoperation und lächelt immer so. Also wenn man das weiß, ja, wenn man das weiß, ändern sich natürlich auch die Emotionen. Das Schöne dabei ist, das gilt natürlich auch für negative Emotionen. Ja? Also auch wenn man genau, je mehr man von jemandem weiß, von dem man glaubt, der will einen übel, ja, und hasst ihn deshalb und will ihn zerstören, je mehr man davon weiß, desto mehr ist es vielleicht möglich, diesen Hass auch abzudämpfen, wenn man begreift, was den oder dieses andere Wesen oder andere Objekt dazu gebracht hat, sich so und nicht anders zu verhalten. Denn es ist ja auch für Spinoza klar, wenn wir alle von unseren Affekten bestimmt sind, die wir sozusagen nicht einfach kontrollieren können, gilt das ja nicht nur für uns, sondern gilt natürlich auch für andere. Das heißt, also er hat natürlich das Problem, dass alle, wenn man so sagen will, deterministischen Konzeptionen haben, dass sie auch das Verhalten des anderen letztlich für unausweichlich halten müssen, weil das eigene Verhalten unausweichlich ist. Ja, und ich habe sozusagen keine anderen Möglichkeiten als diese Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens, die er für allgemein gültig hält und tatsächlich auch allen zuzuerkennen. Ich gehe aber jetzt vielleicht doch noch, bevor wir dann auf dieser Schiene weiterdenken, doch noch einige dieser Emotionen durch, die Spinoza hier aufgelistet hat, die er analysiert hat, weil ich hier natürlich dann trotz allem ziemlich interessante Einsichten auch damit verbunden sind in unser Gefühlsleben. Ich bin das letzte Mal stehen geblieben bei der Eifersucht. Ein schwankendes, ein schwebendes, ein ambivalentes Gefühl, wie Sie wissen, weil es gleichsam aus zwei Motiven gespeist wird. Auf der einen Seite, schreibt Spinoza, wenn ich ein Objekt begehre, weil ich als Quelle meiner Lust erkannt habe und ich bemerke, dass ein anderer dieses Objekt auch begehrt, wird das mich einerseits bestätigen. Ja? Und wird mich sozusagen in diesem Begehren bestärken. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Form von Emotionalität, die Spinoza unter dem Stichwort Wettkampf Wettbewerb, würde man heute sagen, verhandelt, die überhaupt nur dadurch entsteht, dass ich bemerke, dass ein anderer etwas begehrt. Und dass ein anderer etwas begehrt, macht dieses Objekt für mich schon aus diesem Grund, weil ein anderer etwas begehrt, auch begehrlich. Die Logik der Sache ist klar. Wenn wir alle nach denselben Mechanismen funktionieren, ja, und ich bemerke, ein anderer begehrt oder liebt etwas, dann kann es ja nur sein, aus dem Grund, weil der andere die Vorstellung hat, dass dieses von ihm jetzt begehrte Objekt eine Quelle seiner Lust sein könnte. Wenn der andere genauso funktioniert wie ich, dann ist die Vorstellung ja naheliegend, dass das, was für den anderen eine Quelle seiner Lust sein kann, auch für mich eine Quelle der Lust sein könnte. Also werde ich danach trachten, dieses Objekt ebenfalls zu bekommen, denn ich kann es mir nicht leisten, unser Leben ist viel zu kurz dazu und viel zu instabil, auf potenzielle Quellen meiner Lust zu verzichten. Deshalb sozusagen dieses eigentümliche Phänomen, das ja Verhaltensbiologen schon im Tierreich glauben feststellen zu können und das Pädagogen mit wechselnden Einschätzungen natürlich auch bei sozusagen auch ganz kleinen Babys und kleinen Kindern schon feststellen können, dass ein bestimmtes Begehren, das überhaupt nicht sichtbar ist, vielleicht gar nicht vorhanden ist, angestechelt werden kann, allein dadurch, dass ein anderer etwas begehrt, beziehungsweise ein anderer etwas bekommt. An das man vorher gar nicht gedacht hätte. Aber jetzt bekommt es der Bruder. Ja? Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie, oder wenn Sie also mehrere Kinder haben, wissen Sie, was dann passiert. Ja? Man will entweder das oder was Ähnliches oder was Vergleichbares genauso haben. Das heißt also, wenn ich jetzt etwas begehre und bemerke, ein anderer begehrt es, ist das einerseits eine Bestätigung, das muss dann wirklich die Quelle einer Lust sein, und auf der anderen Seite ist natürlich sozusagen damit auch die Angst verbunden, dass der andere mir dieses Objekt wegnehmen könnte. Das heißt, aus der Quelle meiner Lust dann tatsächlich die Quelle von Unlust wird. Ja? Denn wenn ich meine Lust versagen muss, weil das Ding, das ich verantwortlich für diese Lust mache, entfernt worden ist, dann entsteht ja bei mir Unlust. Und diese Unlust kann dann umschlagen in den Hass auf den anderen, den man jetzt, so Spinoza, beneidet. Das heißt, Eifersucht ist immer auch verbunden mit diesem Gefühl des Neides. Das Gefühl des Neides kann natürlich auch anders auftreten, nämlich genau dann, wenn ich eine Quelle meiner Lust bei einem anderen vermute und sie mir verwehrt bleibt. Ja? Das heißt also, ich sehe, dass jemand etwas hat, das ihn in seiner Selbsterhaltung bestärkt. Ich ahne, ich glaube, ich stelle mir vor, das wäre für mich genauso wichtig, ich kriege es aber nicht. Ja, ich kann es begehren, ich bekomme es aber nicht. Und daraus entsteht sozusagen dieses Gefühl des Neides, das irgendwann einmal auch in Aggressivität und Hass umschlagen kann. Wenn ich mir den Gedanken weiterdenke, sage ich mir, aber ich könnte dieses Objekt bekommen, wenn es das andere nicht mehr gäbe. Ja, dann wäre das Objekt ja wieder frei. Ja? Also kann Neid natürlich immer sozusagen dieses Element haben, egal jetzt auf welchem Gebiet man jemanden um eine Sache neidig ist, kann immer das Element haben, ihn, den anderen sozusagen von diesem Objekt, das ich jetzt auch begehre, zu trennen. Was die Eifersucht betrifft, kommt noch etwas dazu. Denn der Eifersüchtige muss sich, ob er jetzt will oder nicht, Dinge vorstellen, wenn er sich vorstellt, dass der andere das Objekt des eigenen Begehrens auch bekommt, ja, muss er sich Dinge vorstellen, die höchst unangenehm sind. Und ich zitiere jetzt einfach Spinoza wörtlich. Dieses Verhältnis, nämlich das ambivalente Schwanken zwischen Liebe und Hass und dieses Verhältnis, also dieser Affekt der Eifersucht, findet sich meistens, das spricht hier aus der männlichen Perspektive, die Kolleginnen unter Ihnen können sich überlegen, ob das aus der weiblichen Perspektive ähnlich reziprok formuliert werden könnte. Dieses Verhältnis findet sich meistens bei der Liebe zu Frauen. Denn wer sich vorstellt, dass eine Frau, die er liebt, sich einem anderen hingibt, wird nicht bloß Unlust empfinden, im Sinne von, mir ist die Quelle der Lust entzogen worden, wird nicht nur Unlust empfinden, sondern er verabscheut auch diese Frau, die er vorher geliebt hat. Weil er gezwungen wird, durch diese Vorstellung, sie gibt sie einem anderen hin,
weil er gezwungen wird, die Vorstellung der Geliebten mit den Schamteilen und Entleerungen eines anderen zu verbinden. Schließlich kommt noch hinzu, dass in der Zirke diese wunderbaren, dieser Einbruch der alltäglichen Banalität in eine hochkomplexe philosophische Reflexion, aber diese Banalität entspricht nur dieser Deduktion. Schließlich kommt noch hinzu, dass der Eifersüchtige von dem geliebten Gegenstand nicht mit der gleichen Miene empfangen wird, die er ihm sonst zeigte. Ein weiterer Grund, weshalb der Liebende von Unlust nun affiziert wird. Ja? Das heißt also, Sie alle kennen dieses Problem bei Eifersucht. Also wann merkt man oder wann glaubt man zu spüren, dass der Partner einen anderen hat? Ja? In den Kleinigkeiten, die sich in den alltäglichen Ritualen der Begegnung verändern. Ja? Der Blick ist nicht mehr so freudig, die Miene ist nicht mehr so offen, man wird nicht mehr unmittelbar angeschaut, das Lächeln erscheint erzwungen, etc. etc. Genau darauf spielt er an. Und das verschafft Unlust, weil man jetzt sofort diese Verbindung hat, da droht mir eine Quelle meiner Lust tatsächlich abhanden zu kommen. Soweit sozusagen zu dieser Mechanik der Eifersucht, die ihm dann sozusagen zu unterschiedlichen Konsequenzen führen kann. Eine weitere sozusagen Emotionen, die Spinoza analysiert, vielleicht zwei noch im Zusammenhang mit Liebe, die er hier anführt. Man kann natürlich sozusagen diesen Affekt der Liebe als etwas als Quelle meiner Lust nicht nur auf einen anderen beziehen, sondern natürlich auch auf sich selbst. Dann haben wir das Phänomen der Selbstliebe. Das heißt also, die Vorstellung, ich selbst bin die Quelle meiner Lust. Ich brauche niemanden anderen. Das ist bis zu einem gewissen Grad eine notwendige Vorstellung. Wir müssen uns auch mögen, um überhaupt Interesse an der Selbsterhaltung zu haben. Ja, also ich kann diesen Trieb der Selbsterhaltung ja mir nur vorstellen und ihm nur nachkommen, wenn ich auch die Vorstellung habe, dieses Wesen ist wert, dass es sich selbst erhält. Ja? Das heißt, Selbstliebe ist bis zu einem gewissen Grad unbedingt notwendig. Genauso eine bestimmte Form von Selbstzufriedenheit. Der Selbstzufriedenheit als eine Quelle unserer Lust ist sozusagen der Indikator dafür, dass es mir zumindest hin und wieder gelingt, in diesem erstrebenswerten Zustand zu sein. Zu bleiben geht ohnehin nicht, aber zu sein. Allerdings hat dieses Gefühl der Selbstliebe und der Selbstzufriedenheit natürlich auch noch weitere Konsequenzen. Es kann auf der einen Seite umschlagen in eine falsche Vorstellung von sich selbst. Spinoza spricht dann von Selbstüberschätzung oder von Hochmut. Ja? Wenn man sich für die Quelle von positiven Zuständen hält, für die man in der Tat nicht verantwortlich ist, wenn das irrig ist, ja? Wenn man sich also zu viel selber zutraut. Und auf der anderen Seite, wenn man das negativ sieht, gibt es natürlich auch das Phänomen des Selbsthasses oder der Selbstverachtung, wenn man aus irgendwelchen Gründen sich selbst nicht in dieser Art und Weise als einer legitimen Existenz versichern kann. Es geht aber noch weiter. Selbstliebe bedeutet ja sich und keinen anderen als Quelle einer bestimmten Lust zu definieren. Was bedeutet das? Und dann sehen Sie wieder, wie scharf hier Spinoza gedacht hat. Er schreibt, jeder, und ich finde auch diese Verallgemeinerungen so wunderbar, jeder, ja, keiner von uns ist ausgenommen, jeder wird bei der Betrachtung seiner selbst sich dann am meisten freuen, wenn er etwas an sich betrachtet, was er bei den anderen verneint. Wenn aber das, was er bei sich bejaht, zur universalen Idee des Menschen oder des lebenden Wesens gehört, wird er sich nicht so sehr freuen. Das ist sozusagen in Nutze die schärfste Formulierung einer Anthropologie der Differenz. Wir wollen uns unterscheiden. Wir wollen uns von anderen unterscheiden. Gerade weil wir wissen, im Grunde sind wir gleich. Jetzt wollen wir es von anderen. Und wie kann ich das machen, dass ich von anderen unterscheide, wenn ich im Grunde gleich bin? Ich muss an mir Dinge finden, bei mir Dinge finden, sozusagen, die ich als Quelle meiner Existenz, meiner Lust, wie auch immer betrachten kann, die ich bei anderen entweder nicht sehe oder die ich bei einem anderen verneine, also bei einem anderen negativ beurteile. Wenn das, dann habe ich nämlich sozusagen, wenn man so sagen will, wie das heute auch relativ schamlos formuliert wird, für einen bestimmten Bereich wenigstens ein Alleinstellungsmerkmal. Nur ich kann das, nur ich bin das, nur ich bin so. Ein anderer ist nicht so. Ganz im Gegenteil, ich bin es und ein anderer hat es gar nicht. Ich habe diese positiven Eigenschaften, also ich bin tugendhaft. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht bestechlich. Aber andere sind bestechlich. Wir haben es jetzt gesehen. Ich verneine die Bestechlichkeit am anderen. Ich verurteile sie. Wir alle haben das jetzt bei einer bestimmten Person getan. Wir verurteilen sie und gleichzeitig wissen wir dieses wunderbare Gefühl, wir sind nicht bestechlich. Deswegen macht die Verurteilung ja auch nur richtig Spaß. Sie würde ja keinen Spaß machen, wenn ich mir sagen würde, in einer solchen Situation, ich hätte vielleicht gefragt, wir gehen auf 200.000 Euro, aber es wäre vielleicht auch nicht anders ausgegangen. Das denken wir ja nicht, sondern wir nicht. Er schon. Das ist eine wirkliche Lustquelle. Eine Lustquelle, die einerseits mich in einer bestimmten Art und Weise bestärkt, auch in meinem Selbstbewusstsein, und einen anderen wieder in einer bestimmten Art und Weise schwächt. Der ist ja jetzt auch, wie man auch sieht, in seiner Existenz zwar nicht gefährdet, aber in seinem Bestreben nach Selbststeigerung doch deutlich gebremst. Und auch das verschafft wieder eine gewisse Lust. Umgekehrt. Und jetzt hoffe ich, Sie erkennen die Tragweite dieses Gedankens. Sie erklärt zwar nicht alle Probleme unserer Welt, aber vielleicht einige. Umgekehrt heißt es aber hier, wenn der Mensch das, was er bei sich bejaht, oder wenn er von dem, was er bei sich bejaht, erkennen muss, dass es zur universalen Idee des Menschen oder des lebenden Wesens überhaupt gehört, wird er sich nicht so sehr freuen. Das heißt also, es ist schon gut, dass wir etwas an uns haben, was wir mit allen anderen Menschen teilen. Oder mit einem Großteil aller anderen Menschen teilen. Aber es ist keine besondere Quelle meiner Besonderheit, meiner besonderen Existenz, meiner besonderen Form von am Leben sein wollen und sein Leben steigern wollen. Es ist etwas, was alle eben auch haben. Ich werde das nicht hassen, weil es andere haben, aber es wird mich nicht besonders freuen. Die Tragweite dieses Gedankens ist natürlich dadurch gegeben, dass das genau sich auf das bezieht, was wir auf der einen Seite als Errungenschaft betrachten, nämlich zum Beispiel die universale Idee der Menschenrechte. Allen Menschen kommt das zu. Wunderbar. Aber wenn es allen Menschen zukommt, ist es nichts Besonderes. Wenn alle das Recht auf Meinungsfreiheit haben, okay, dann haben sie es. Warum soll ich dann noch was sagen? Kann eh jeder sagen, was er will. Ist nichts Besonderes. Wenn alle das Recht auf Unversehrtheit haben, ja, okay, ich genieße, dass ich es auch habe, aber es ist kein Privileg, keine besondere Auszeichnung meiner Individualität. Wenn alle das Recht auf Religionsfreiheit haben, gut, soll sie glauben, was sie wollen. Aber es ist nichts, was mich noch kennzeichnet. Und das erklärt, warum gerade unter diesen Auspizien, unter diesen Perspektiven von universell gültigen Annahmen über die Menschen und ihre universell gültigen Rechte nicht so sehr floriert wie der Kampf um Besonderheit. Nicht so sehr floriert wie der Kampf um Besonderheit. Bestimmte Rechte kommen allen zu, aber wir als Männer, als Frauen, als Europäer, als Afrikaner, als Asiaten, als Nachkommen der und Nachkommen jener, sind doch noch ganz was anderes als das Allgemeine. Sie können also sagen, diese Versuche, Besonderheit festzuhalten oder festzustellen, können Sie unendlich ausdehnen. Es ist eine notwendige Folge dessen, dass wir nur mit der Einsicht, ja, dass wir bestimmte universelle Bestimmungen, Vorzüge, Rechte mit allen anderen teilen, dass uns das nicht sonderlich freut. Ja? Es kann zwar eine Voraussetzung sein, um halbwegs gedeihlich zu leben und zusammenzuleben, aber es ist keine Quelle einer besonderen Lust. Und das betrifft natürlich auch dasjenige, was in der sozusagen schon bei Spinoza und dann vor allem noch in der nachspinozistischen Philosophie sozusagen als dasjenige identifiziert worden ist, was wirklich allen Menschen zukommt, was keine Möglichkeit gibt, noch was Besonderes für sich zu beanspruchen. Denn wenn es ums Geschlecht geht, wenn es um den Körperbau geht, wenn es um die Sprache geht, wenn es um die Religion geht, wenn es um die Herkunft geht, da gibt es immer Dinge, die ich mit anderen nicht teile. Ja? Aber laut dieser anthropologischen Konzeption gibt es etwas, was ich wirklich universell mit allen Menschen teile, nämlich die Vernunft. Das ist das Universellste an sich. Und Sie werden jetzt sofort, ja, wenn ich Ihnen einen Satz sagen würde, in der Tat, so ist es, alle Menschen haben dieselbe Vernunft. Der hat sich sofort impulsiv in Ihnen, ja, die Reaktion ergeben, nein, das stimmt doch nicht. Ja. Es gibt doch, also Menschen denken doch alle ganz anders. Ja. Das kann man gar nicht sagen, das ist doch ein europäisches Vernunftskonzept, das wir haben. Ja. Es gibt ja auch ganz andere Vorstellungen von Vernunft. Das ist ja vielleicht ein männliches Vernunftskonzept, das wir haben, Logozentrismus. Ja. Da gibt es ja auch was anderes außerhalb dieser logophallozentrischen Form, ja. Nämlich das Besondere, dass es gerade nicht unter dieses fällt, was behauptet, es ist universell. Ja, es macht uns einfach wenig Spaß, zuzugeben, wir haben eine Vernunft, die alle anderen auch haben. Wenn schon Vernunft, dann bitte eine besondere. Nur für uns. Ja? Auch ex negativo. Ja? Ich muss ja sagen, es macht schon Spaß, phallischer Logozentrist zu sein. Ja? Denn man weiß, alle anderen sind es nicht. Ja, man gehört zu einer verachteten mittlerweile, aber immerhin besonderen Gattung. Ja? Es ergibt sich also, so Spinoza, gerade aus dieser vielleicht wirklich nur kleinen, aber entscheidenden Nuance, dass Dinge, die wir mit allen anderen teilen, die wollen wir nicht schlecht machen, aber sie machen uns keine besondere Freude. Ja? Besondere Freude machen uns Dinge, die wir nicht mit anderen teilen. Aus dieser Konzeption ergibt sich notwendigerweise, dass die Menschen, ich zitiere wieder Spinoza, von Natur zu Hass und Missgunst neigen. Von Natur. Das heißt, an sich ist es für uns unausweichlich, dass wir solche negativen Tendenzen entwickeln, weil wir eben vor diesem großen Problem stehen, dass wir an sich von unserer Natur aus tatsächlich genauso funktionieren wie alle anderen Menschen auch und gleichzeitig, dass uns genau dieser Gedanke keine besondere Freude bereitet. Und wir deshalb sozusagen immer den Umschlag haben, für uns etwas beanspruchen zu wollen, was ich anderen abspreche, oder das, was ich anderen zuspreche, für mich selber, Stichwort Bestechung, natürlich ausschließe. Ja, in beiden Fällen, in beiden Varianten kann das gehen. Sehen wir uns noch einige andere Affekte an, die vielleicht auch in unserem Alltag, aber auch in unserem politischen Diskurs, gerade in der Gegenwart, eine große Rolle spielen. Es wäre wahrscheinlich ganz interessant, so aktuelle Debatten zu analysieren, mit Zuhilfenahme spinozistischer Argumentationsfiguren. Zum Beispiel bei Spinoza sind es natürlich Affekte. Beim einen ist uns klar, dass es auch ein Affekt ist, beim anderen wissen wir es nicht. Für Spinoza ist natürlich genau der komplementäre Affekt, nämlich Furcht respektive Angst auf der einen Seite und Hoffnung auf der anderen Seite. Es ist ganz interessant, dass Spinoza Furcht und Hoffnung sozusagen als komplementäre Affekte sieht, und weil der Mechanismus, der zu diesen beiden Affektionen führt, der gleiche ist. Denn was ist Furcht anderes als die Erwartung, dass ein Ding mich in meinem Sein beeinträchtigen könnte? Es ist ja noch nicht eingetreten, sonst würde man nicht fürchten, sondern verteidigen. Sondern Furcht und Angst, könnte man sagen, ist die gesteigerte Furcht, die das überhaupt auf die Welt überdehnt, nicht auf ein konkretes, vorgestelltes Objekt. Also diese diffuse Angst als existenzielles Gefühl, wie es dann später bei Kierkegaard thematisiert wurde, bezieht sich auf das Weltverhältnis überhaupt, die Furcht als konkrete Erscheinungsform bezieht sich jetzt auf Vorstellungen. Es könnte irgendetwas, das kann ein Naturereignis sein, das kann ein Tier sein, das kann ein Mensch sein, könnte irgendwann einmal, das kann in naher Zukunft oder in ferner Zukunft sein, für meinen Trieb nach Selbsterhaltung und Selbststeigerung negative Auswirkungen haben. Ja? Sie gehen durch einen dunklen Wald, Sie hören ein Geräusch und Sie sehen den Schatten eines Ihnen unbekannten Tieres. Sie fürchten sich. Ja? Sie fürchten sich, das heißt nichts anderes als, Sie haben die diffuse Erwartung, dass in naher Zukunft, je nachdem wie schnell das Tier ist, ja, in naher Zukunft dieses Wesen für Sie negative Auswirkungen oder die Begegnung mit diesem Wesen negative Auswirkungen haben könnte. Komplementär ist die Hoffnung. Ja? Denn die Hoffnung ist nichts anderes, so Spinoza, als die Erwartung, dass etwas, das noch nicht eingetreten ist, das bräuchte es ja nicht hoffen, sondern könnte es genießen. Das heißt, Verteidigung und Genuss sind sozusagen die Reaktionsweisen, die dann eintreten, wenn diese Erwartungen sich erfüllen. Ja? Aber Hoffnung ist einmal die Erwartung, dass etwas in ferner oder naher Zukunft Quelle meiner Lust werden könnte. Ja, Quelle meiner Lust werden könnte. Nichts anderes bedeutet das, wenn ich etwas erhoffe. Egal was, egal jetzt in welcher Hinsicht, egal jetzt auf was bezogen. Das heißt also, die Hoffnung ist sozusagen diese diffuse Erwartung, da gibt es etwas am Horizont der Zukunft, sei es ein Mensch, den ich begegne oder begegnen werde, sei es, stell mal vor, also was ich eine Erfindung, die man vielleicht machen könnte, um ein Problem zu lösen, was auch immer, es wird mir gut tun, es ist noch nicht da, ich möchte es gern erwarten, ich transportiere das in die Zukunft. Wenn sich diese Hoffnung konkretisiert, aber noch in der Zukunft, also wenn sie konkreter wird, wenn die Wahrscheinlichkeit höher wird, das weiß man ja, dann verwandelt sie sich allmählich in Zuversicht. Ja, in Zuversicht, das heißt, ich bin zuversichtlich, das wird gelingen und wenn es gelingt, ist es dann tatsächlich zur Quelle meiner Lust geworden. Das wären sozusagen noch zwei, finde ich, ganz interessante und ganz zentrale Emotionen. Vielleicht auch noch etwas, eine Emotion, die viel, viel diskutiert wird und wie man sich fragen muss, wie passt das in das Modell von Spinoza? Viel diskutiert wird, weil diese Emotion natürlich auch in der Philosophiegeschichte eine weitere Rolle gespielt hat, vor allem in der Ethik, das ist die Frage des Mitleids. Wie kann ein Wesen, das letzte Mal hat ein Kollege schon die Frage gestellt nach dem Altruismus, ja, das ist ein bisschen verwandte Fragestellung, wie kann ein Wesen, denn es so sehr um die Erhaltung seiner eigenen Existenz geht, denn es so sehr um die Steigerung seiner Existenz geht, wie kann so ein Wesen tatsächlich Mitleid mit einem anderen empfinden? Und was ist Mitleid? Wahrscheinlich ebenfalls ein ambivalentes Gefühl. Was ist Mitleid sozusagen eigentlich für ein Affekt? Wer sich vorstellt, schreibt Spinoza, dass das, was er liebt, mit Freude oder Unlust affiziert wird, der wird selbst ebenfalls mit Lust oder Unlust affiziert werden. Und jeder dieser beiden Affekte wird dem Liebenden stärker oder schwächer sein, je nachdem der Affekt in dem geliebten Gegenstand stärker oder schwächer ist. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Ja? Das heißt, es gibt auch so etwas wie eine Assoziation der Affekte, bezogen auf jemanden, dem ich schon eine bestimmte Emotion gegenüber erhege. Also wenn ich jetzt ein geliebtes Objekt habe und ich stelle mir vor, dass das geliebte Objekt sich freut, also mit Freude affiziert wird oder mit Unlust affiziert wird, dann werden diese Emotionen auch bei mir, vielleicht in einer abgeschwächten Form, aber sie werden vorkommen. Sie kennen dieses Phänomen der Mitfreude. Ja, also jemand erzählt Ihnen, also ein geliebter Mensch erzählt Ihnen, was weiß ich, er hat jetzt die Prüfung bestanden über die Geschichte der Philosophie und freut sich wahnsinnig, und sie haben vielleicht in Philosophie eh gar nichts im Sinn, aber sie freuen sich trotzdem mit ihm. Ja, diese Form von Mitfreude. Und dieser Mechanismus ist die Voraussetzung auch für Spinoza, und auch das beim geliebten Objekt ist dann sozusagen das Mitleiden eigentlich das Spiegelverkehrte, ja, für die Mitfreude. Das heißt also, ich habe ein geliebtes Objekt und ich bemerke, dem geht schlecht, aus welchen Gründen auch immer, es ist mit Unlust affiziert, dann wird auch mich das mit Unlust affizieren, obwohl ich selber vielleicht mit der Quelle dieser Unlust gar nichts zu tun habe. Mitleid, schreibt Spinoza, kann man dann generalisieren und generalisiert definieren als Unlust entsprungen aus dem Unglück eines anderen. Ja? Die Voraussetzung ist, dass in irgendeiner Art und Weise ich eine Beziehung zu diesem anderen haben muss, dass ich sein Unglück für mich sozusagen als eine Form von Unlust herausstellt. Dass ich sozusagen nicht derjenige bin, der einen Gewinn daraus zieht, dass der andere ein Unglück hat, denn dann würde ich ja mit Lust darauf reagieren. Das heißt also, Mitleid ist kein, nach Spinoza, absolut generalisierbares und einforderbares Phänomen. Ich kann jetzt sagen, bitte sei mitleidig zu allen. Ja? Mitleidig werde ich zu denen sein, deren Unglück tatsächlich für mich selbst zur Quelle einer Unlust werden kann. Deshalb sozusagen kann man natürlich versuchen, sich zu trainieren, das Elend anderer Menschen prinzipiell als Beeinträchtigung der eigenen Lebenssituation zu sehen. Und das sagt auch Spinoza. Ja? Denn das, was wir sozusagen als Altruismus beschreiben, ist im Grunde ja nichts anderes als die Einsicht, ja? Als die Einsicht, dass ich zur Selbsterhaltung und zur Steigerung meiner Lebensmöglichkeiten auf andere Menschen angewiesen bin. Und zwar bedingungslos auf andere angewiesen bin. Dass sozusagen Selbstliebe als Quelle der Lust nicht ausreicht. Ja? Und dieses auf andere angewiesen sein, jetzt generell gesprochen, führt nach Spinoza sozusagen zu einem ganz interessanten Konsequenzen. Denn auf der einen Seite bedeutet das natürlich, dass ich, wenn ich auf andere angewiesen bin, prinzipiell auf andere angewiesen bin, sie generell in irgendeiner Art und Weise Quelle meiner Lust sind oder Quelle meiner Lust sein können. Ja? Spinoza hat, Sie kennen vielleicht diesen berühmten Satz von Thomas Hobbes aus dem Leviathan, der Mensch, oder auch, es steht so gar nicht im Leviathan, aber sinngemäß, wörtlich zitiert ist es in einem Brief, den Hobbes geschrieben hat an einen Gönner, diesen berühmten Satz, der Mensch ist das Menschenwolf, oder der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ja? Wir sind von Natur aus feindselig einander eingestellt. Das ist ein antikes Zitat, das durch die Jahrhunderte tradiert wurde, stammt aus einer Komödie des römischen Dichters Plautus und ist eine stehende Formel geworden, um den bestialischen Charakter des Menschen zu charakterisieren. In diesem Schreiben schreibt Thomas Hobbes allerdings auch weiter, der Mensch ist nur dann dem Menschen ein Wolf, ja, wenn er gleichsam in diesem idealisierten Naturzustand belassen bleibt. Wenn der Mensch sich dagegen zusammenschließt, zu einem sozialen Gebilde, zu einem Staat, ja, dann kann er für seinesgleichen zu einem Gott werden. Ja. Der Mensch ist dem Menschen ein Gott. Und genau diese Formulierung verwendet Spinoza, ohne sozusagen die Wolfsvariante ins Spiel zu bringen. Es stimmt schon, von Natur aus neigen wir zu Neid, zu Missgunst, zu Hass. Wir verdächtigen natürlich auch immer wieder alle möglichen Quellen unserer Unlust zu sein, auch aus Erfahrung. Menschen sind mitunter auch eine Quelle der Unlust für uns, notwendigerweise. Auf der anderen Seite sind aber Menschen prinzipiell auch immer wieder eine Quelle der Lust für uns. Und wir sind notwendig auf sie angewiesen, wenn ich mich in meinem Leben erhalten und meinem Leben steigern will. Also, gerade nach diesen Assoziationsgesetzen der Affekte, die Spinoza aufgestellt hat, bedeutet das natürlich, dass wenn ich erkenne, dass andere Menschen eine Quelle meiner Lust sind, werde ich nicht nur danach trachten, sie zu erhalten, sondern ich werde dann natürlich auch, wenn es ihnen gut geht, mich gut fühlen und wenn es ihnen schlecht geht, mich schlecht fühlen. Denn es wäre absolut unlogisch, zu wollen, dass etwas, was Quelle meiner Lust ist, dass es dem nicht gut geht. Ja? Also in dem Sinne, ja, in dem Sinne ist es völlig klar, dass ich auch gleichsam assoziativ, weil ich weiß, ja, Menschen sind wichtig für mich und jetzt sehe ich, es geht jemandem schlecht, werde ich Mitleid empfinden, werde mich selbst nicht gut fühlen, werde vielleicht versuchen, dem zu helfen, nicht, weil es mir jetzt um diesen als Individuum geht, ja, nicht, weil ich selbstlos bin, sondern ganz im Gegenteil, weil ich selbstsüchtig bin. Weil ich weiß, sozusagen, auch er könnte irgendwann einmal für mich wieder wichtig sein. Ja? Und es ist besser, sozusagen, sich dem gegenüber günstig zu erweisen, als nicht. Natürlich gibt es auch Effekte, die den gegenteiligen Impetus haben und die mich dann, wenn ich irgendwelche Gründe habe, mir vorzustellen, er ist die Quelle meiner Unlust, gibt es natürlich Effekte, die den weghaben wollen. Ja? Jetzt gibt es natürlich mitleiderregende Situationen, die durchaus ambivalent sind. Ja? Auf der einen, weil das Mitleid sozusagen ist auf der einen Seite geteilte Unlust, geteilte Frustration, geteilte Trauer, geteilter Schmerz. Und auf der anderen Seite ist aber das natürlich auch so zu interpretieren, dass der andere jetzt zur Quelle meiner Unlust wird. Ja? Denn weil es ihm schlecht geht, muss ich mich auch schlecht fühlen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Ja. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, ich kann entweder dem anderen helfen, da geht es mir zumindest besser, vielleicht ihn ein bisschen auch, ja. Oder er hat zumindest ein reines oder ein besseres Gewissen, oder ich kann natürlich mich umdrehen oder den anderen entfernen. Ja, dann sehe ich ihn nicht mehr, dann dämpft sich der Effekt auch wieder ab. Ja. Oder ich kann mich auch an den Anblick gewöhnen, was uns auch allen klar ist. Ja, wir sind im Fernsehen, sehen wir jeden Tag Bilder von elenden Menschen, aus aller Herren Länder und unser Mitleidseffekt hält sich in Grenzen. Spätestens bei der nächsten Werbepause, wenn Chips und Coca-Cola geholt werden, ist das Mitleid vorbei. Ja? Geht auch gar nicht, weil dann kommt ja schon der nächste Block, wo wieder Menschen gezeigt wird, mit denen man Mitleid haben könnte oder Mitleid haben müsste. Also das ist sozusagen selbst wiederum höchst ambivalenter Effekt, der allerdings sozusagen die Wurzel in sich trägt, gewisserweise eine Vorstellung von Humanität zu generieren, die zurückführbar ist auf unser Streben nach Selbsterhaltung und die Nicht-Selbstlosigkeit zur Voraussetzung hat und nicht zur Voraussetzung haben muss. Ich möchte noch auf eine Emotion eingehen, die Spinoza ebenfalls analysiert hat, weil ich glaube, dass sie auch relativ wichtig ist für unser Alltagsleben und vor allem auch für unsere politischen Diskurse, taucht zumindest in den politischen Debatten immer wieder auf, die Emotion der Scham. Ja? Warum sind Menschen Wesen, die sich schämen können? Ja? Oder sich nicht schämen, wenn es angebracht wäre, sich zu schämen. Schamlos. Ja? Schamlos wird abkassiert. Ja? Also ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber wenn ich jetzt höre, dass die Manager, die das Flughafendesaster verursacht haben, jetzt mit Boni belohnt werden dafür in der Größenordnung von 150.000-200.000 €, dann denkt man sich doch, also man würde doch auch mal gern so ein richtiges Desaster verursachen. anders kann man es ja, andere Konsequenzen gibt es ja daraus nicht. Und da drängt sich vielleicht sozusagen der Begriff auf, das ist schamlos. Was wiederum bedeutet, in Vers gedacht, eigentlich müssten die sich schämen. Ja? Die könnten sich natürlich schämen und schamerrötend das Geld nehmen. Nicht? Aber das wollen wir auch, sie müssen sich schämen und sagen, nein, also bitte, also wirklich keine Boni, also für das, was wir gemacht haben, verdienen wir gar nichts und da arbeiten wir noch ein Jahr umsonst. Ja? Das wäre die vielleicht angemessene Reaktion. Nein, aber was ist Scham eigentlich? Und was heißt es, sich zu schämen? Spinoza hat hier eine klassische und meines Erachtens also wirklich präzise Definition gefunden, nämlich Scham ist sozusagen die Vorstellung, dass etwas, was mir durchaus Lust bereitet oder bereiten kann, dass etwas, was die Quelle meiner Lust sein kann, von anderen getadelt werden wird. Das heißt, die Scham ist tatsächlich ein Affekt, der eine, wenn man so sagen will, vorgestellte Beobachtersituation zur Voraussetzung hat. Ich schäme mich, das wäre sozusagen die eine Konsequenz, ich schäme mich nie vor mir selber. Ja, das gibt es nicht. Ja, ich tue, was ich tue. Ja, und was meine Affekte mir vorgeben und was mein Körper mir sagt und meine momentane Verfassung, das tue ich. Ja. Wenn ich mich schäme, muss kein anderer anwesend sein. Ja, es ist nicht so, dass ich mich schäme, was weiß ich, wenn ich jetzt ertappt werde im Badezimmer von einem Fremden. Ja, mag es erscheinen, dass ich mich dann schäme, das ist gar nicht die Voraussetzung. Sondern die Voraussetzung ist die Vorstellung, dass das, was ich jetzt tue, im Auge eines anderen tadelnswert wäre, und zwar im Auge eines anderen, der bestimmte Bedeutung für mich hat. Aus welchen Gründen auch immer, sozusagen von mir gewisserweise akzeptiert wird. Das heißt also, es ist sozusagen der vorgestellte Tadel durch einen anderen bezogen auf eine jetzt von mir vollzogene Tätigkeit. Das wiederum ist nur erklärbar daraus, dass es mir oder dass es uns Menschen einfach wichtig ist, was andere denken. Und das wiederum ist eine Folge dessen, dass ich weiß, andere können für mich sozusagen die Quelle einer Lust oder einer Unlust sein. Andere sind für mich wichtig für meine Entfaltung und für mein Leben. Also kann es mir nicht gleichgültig sein, was andere denken. Natürlich betrifft das jetzt nicht im gleichen Maße generell alle Menschen, sondern es betrifft natürlich diejenigen, die aus irgendwelchen Gründen für mich wichtig sind, vor allem diejenigen, die in anderen Zusammenhängen Quelle meiner Lust sein können. Was ich für Kinder, Eltern, für Liebespartner, eben der Partner, für Freunde, die Freunde. Ja? Wenn ich etwas tue, von dem ich glaube, dass meine Freunde es tadeln würden, ja, stehe ich jetzt vor dem Problem, wie gehe ich damit um? Ja? Entweder verstöre ich die Freunde oder ich bringe mich um die Quelle meiner Lust. Also ich muss jetzt entscheiden zwischen zwei sagen, negativen Alternativen. Und das Resultat sozusagen dieser, wenn ich so sagen kann, dieses Dilemmas ist dann dieses Gefühl der Scham. Eigentlich nicht etwas Falsches getan zu haben. Ja? Und das ist ja genau das, was uns an den Schamlosen so stört. Ja? Die Schamlosen, aus irgendwelchen Gründen schaffen sie es, diese Perspektive des anderen auszublenden. Ja? Jeder ist vor sich selber gewisserweise schamlos. Wir schämen uns nicht, weil wir etwas Falsches getan haben, sondern weil wir in den Augen der anderen etwas Falsches getan haben und weil wir diesem Blick von außen eine gewisse Legitimität zuschreiben müssen. Dann schämen wir uns. Wenn wir das nicht tun, schämen wir uns nicht. Die anderen, die das aber tadelnswert finden, was wir tun, sagen dann, der ist schamlos. Das heißt, die Schamlosigkeit ist immer die Außenperspektive des anderen auf das Verhalten, dem ich unterstelle, er müsste sich jetzt eigentlich schämen, denn er hat etwas getan, und das ist das ganz Wichtige, er hat etwas getan, von dem er doch weiß, dass es uns nicht gefällt. Ja? Der ehemalige Innenminister muss ja gewusst haben, dass es dem jetzigen Parteivorsitzenden der ÖVP nicht gefällt, wenn er sich hier korrumpieren lässt. Das kann nicht verborgen geblieben sein. Und trotzdem hat er es getan, lachend, ja, dementiert bis zuletzt, schamlos. Genau das, aus der Perspektive des Parteivorsitzenden, war es echt schamlos. Aus der Innenperspektive natürlich nicht, weil er das offensichtlich nicht mehr akzeptiert und deshalb auch völlig zu Recht auf der Partei, vielleicht nicht, ob er schon ausgeschlossen worden ist oder ausgeschlossen werden wird. Denn er akzeptiert diesen Blick, diesen kontrollierenden Blick des anderen offenbar nicht mehr. Was heißt das generell? Ich versuche jetzt, sozusagen die letzten zwei Teile der Ethik des Spinoza versuchen jetzt die Frage zu beantworten, was bedeutet das generell für unser Zusammenleben und sehr wohl für die Frage dessen, was gut und böse ist. Ja? Denn nur dadurch, dass wir jetzt diese Mechanik der Affekte im Ansatz beschrieben haben, heißt das ja noch nicht, dass wir nicht Probleme haben in der Organisation unseres Lebens. Und Spinoza hat hier folgende, vielleicht ist es eine Konstruktion, aber folgende interessante Konstruktion. Zu folgender Konstruktion gegriffen. Im natürlichen Zustand, also in jenem Zustand, in dem wir einfach unseren Affekten folgen, wo man genau sagen kann, auf diesen und jenen Mechanismen werden wir dann handeln. Im natürlichen Zustand kann es daher, so Spinoza, keine Sünde geben. Ja? In unserem natürlichen Zustand handeln wir nämlich einfach nur nach unserer Natur Und die Natur ist die Natur. Ja? Da gibt es das Böse nicht, da gibt es die Sünde nicht, da gibt es das Verbrechen nicht. Im natürlichen Zustand kann daher keine Sünde begriffen werden. Es gibt sozusagen, und da merken Sie vielleicht auch die theologische Brisanz dieser These von Spinoza, es gibt gerade das nicht, was die christliche Theologie sehr, sehr lange als Erbsünde bezeichnet hat, nämlich die natürliche Schuldhaftigkeit des Menschen. Spinoza geht vom Gegenteil aus. Ja. Natürlich sind wir weder schuldig noch unschuldig, natürlich sind wir Natur. Ja. Einfach indifferent gegenüber moralischen Fragen. Aber, jetzt kommt das große Aber, ja, denn würden wir nur in diesem Zustand verharren, wären wir einfach Tiere. Ja, dann hätten wir keine Probleme. Aber wir sind, aus irgendwelchen Gründen, sind wir keine Tiere mehr. Also haben wir Probleme. Im natürlichen Zustand kann daher keine Sünde, kein Böses begriffen werden, so Spinoza, wohl aber im bürgerlichen Zustand. Also wenn wir als Mitglieder eines Gemeinwesens uns verstehen und wenn wir uns zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, die nach bestimmten Regeln gelebt werden muss oder funktionieren muss, im bürgerlichen Zustand. Allerdings, schreibt Spinoza, wird durch allgemeine Übereinstimmung entschieden, was gut und was böse ist. Das ist eine Konvention. Das Gute und das Böse liegt nicht in unserer Natur. Unsere Natur ist moralisch indifferent. Aber im Zusammenleben kommen wir überein, wie diese Übereinkunft zustande kommt. Das hat in der Weltgeschichte unterschiedliche Formen angenommen. Manchmal glaubten die Menschen, die Gesetze sind ihnen von Göttern erlassen worden. Dann hat ein Despot die Gesetze verkündet. Die eleganteste Art und Weise nach Spinoza ist tatsächlich, zu einer allgemeinen Übereinstimmung zu kommen, wobei er sogar, und das ist sozusagen wirklich brisant bis heute, ja, wobei er sogar, er lebt in den liberalen Niederlanden, er konnte das dort schreiben und denken, aber nicht veröffentlichen, so liberal waren die Niederlande dann auch wieder nicht, ja, wobei er sogar sagt, also am besten kommt man zu diesen Übereinstimmungen durch Abstimmungen. Ja. Menschen, die sich darauf einigen, in einem Gemeinwesen zu leben, sollen über die Regeln, nach denen sie leben, abstimmen. Mehrheit entscheiden. Ja? Allerdings bedeutet das zweierlei. Ja? Und das ist natürlich etwas, wo wir zu knabbern haben. Sie stimmen nicht darüber ab, ob ein Kernkraft gebaut werden soll oder nicht. Können sie auch abstimmen. Sie stimmen nicht darüber ab, ob diese Partei oder jene den Regierungschef stellt. Können sie auch abstimmen. Sondern sie stimmen, das muss man jetzt ganz, ganz ernst nehmen, sie stimmen darüber ab, was gut und was böse ist. Also gerade diese Fragen, wo wir gerne sagen, darüber kann man das Volk nicht abstimmen lassen, ja, gerade diese Fragen können nur durch Abstimmung entschieden werden. Denn es gibt keine andere Möglichkeit, nach Spinoza, ja, nach Spinoza, es gibt keine andere Möglichkeit, sozusagen hier das Gute und Böse zu erkennen. Es liegt weder in unserer Natur, noch hat es uns ein Gott verkündet, noch steht es in den Heiligen Schriften, die für Spinoza eben keine Heiligen Schriften waren, sondern es ist eine Frage, die Menschen entscheiden müssen. Sie entscheiden und sie entscheiden dann gut, wenn sie sich das vernünftig überlegen, ja, nach welchen Regeln sie zusammenleben. Und wenn diese Regeln festgelegt worden sind, ist auch völlig klar, wer seine Regeln hält, das ist das Gute, wer sich nicht an die Regeln hält, das ist das Böse. Das Zweite, was damit zusammenhängt, funktionieren kann das Ganze nur dann, und das ist eines der ehesten und gleichzeitig umstrittensten Prinzipien der Demokratie, funktionieren kann das Ganze nur dann, wenn sich auch diejenigen an diese Regeln halten und diese Regeln akzeptieren, die dagegen gestimmt haben. Ja? Sonst fällt alles auseinander. Ja? Es hat keinen Sinn, über etwas abzustimmen und dann zu sagen, die dagegen gestimmt haben, können eh was anderes machen, hätten wir gar nicht abstimmen müssen. Ja? Wir sollen einen eigenen Staat bilden. Ja? Und genau das passiert ja auch ständig. Das passiert auch ständig. Ja, und sie sagen, also wir wollen uns wieder in die Regeln halten, wir haben zwar mitgestimmt, wir sind unterlegen, das gefällt uns also jetzt trotzdem nicht, also machen wir was Eigenes, am besten, ja, spalten uns ab oder irgendwas. Das heißt also, dass Spinoza war zutiefst davon überzeugt, dass so ein Gemeinwesen, ein Staat, er spricht ja dann am Ende der Ethik und dann auch in seinem politisch-theologischen Traktat vom Wesen des Staates, den er nicht als Fürstenstaat definiert, sondern in seinen Grundkonzepten als Demokratie
als vernünftigste Form des Staatswesens definiert. Spricht er vom Staat, aber der Staat, ja, der Staat kann nur funktionieren, wenn das, worüber abgestimmt wurde, akzeptiert wird von allen, so lange, sozusagen, bis man durch bessere Argumente, durch bessere Einsichten, durch bessere Überlegungen vielleicht seine Einstellung generell zu dem, was gut und böse ist, ändern kann. Das heißt, jeder ist angehalten, sich dem Staat zu unterwerfen, wenn der Staat tatsächlich, beziehungsweise der Staat jetzt aufgefasst als Korpus der Gesetze, wenn der Staat das Resultat dessen ist, worüber Menschen sich in Übereinstimmung, wie Spinoza schreibt, entschieden haben. Dann gibt es sozusagen keine Ausnahme. Schuld, also das berühmte Problem, was ist Schuld? Ja, wann wird jemand schuld? Wie gehe ich mit Schuld um? Schuld, schreibt Spinoza, ist somit nichts anderes als Ungehorsam, die nur nach dem Staatsgesetz strafbar ist. Nur nach dem Staatsgesetz, nicht nach einem moralischen oder religiösen, nach einer moralischen oder religiösen Vorstellung. Ja? Das heißt also, es gibt sozusagen nicht den ontologisch Bösen und nicht den, der sozusagen in einem transzendentalen oder transzendenten Sinne, transzendenten Sinne Schuld auf sich hätte laden können, sondern Schuld bedeutet nur nach den derzeit gültigen Regeln hast du dich nicht regelkonform verhalten. Und je nach jetzt sozusagen der Intensität und der Schwere dieser Nichtkonformität gegenüber den Regeln hast du Schuld auf dich geladen und wirst dementsprechend bestraft. Spinoza hat übrigens, kann er so einflechten, Sie wissen, ein ganz ein heißes Thema, Strafrecht, ja, wie bemisst man Strafen, welchen Sinn haben überhaupt Strafen, haben Strafen überhaupt Wirkung? Spinoza hat auch eine eigene kleine Straftheorie eingebaut in seine politisch-philosophischen Überlegungen und die geht von einem seiner Grundsätze aus, den ich schon das letzte Mal versucht habe anzudeuten, der ganz wesentlich ist, dass natürlich Affekte, ja, veränderbar sind, aber nur, wenn stärkere andere Affekte dem entgegenstehen. Ja? Das heißt also, wenn ich das Verhalten eines Menschen, das affektgesteuert ist, wirklich verändern will, dann muss ich es schaffen, andere gegenläufige Affekte zu erzeugen. Das kann ich natürlich auch durch das machen, was wir generell Aufklärung nennen, ja? Also genau in dem Sinne, ich kann ihn dazu bringen, er hat so starke negative Affekte gegen einen Menschen, eine Menschengruppe. Ich kann ihn dazu bringen, darüber nachzudenken, dass seine Ideen von diesen anderen, die er für die Quelle seiner Unlust hält, klarer werden, dass er deren Situation versteht, dass er versteht, dass auch die zur Quelle seiner Lust werden können. Es ist das Standardargument, das Sie etwa in aktuellen Migrationsdebatten immer hören, ihr braucht euch vor den Migranten nicht zu fürchten, sie sichern ja in Zukunft eure Pensionen. Ja? Nicht? Also, wenn ihr das genau betrachtet, braucht ihr keine Angst haben, die sind nicht böse, ganz im Gegenteil, sie werden zur Quelle eurer Lust werden. Spinozistisch gesehen ist es ein völlig überzeugendes und eine überzeugende Strategie. Wichtig ist nur, die Menschen müssen daran glauben. Ja, das heißt, es muss tatsächlich in ihrer Vorstellung so sein, dass dieser andere, den er bis jetzt gefürchtet hat, für ihn zur Quelle seiner zukünftigen Lust werden kann, dann wird er ihn nicht mehr fürchten, sondern ganz im Gegenteil, er wird ihn begehren, er wird zumindest dafür sorgen, dass es ihm gut geht, denn er soll ja mal seine Pension bezahlen. Das wäre widersprüchlich zu sagen, du zahlst deine Pensionen, aber ich sorge jetzt dafür, dass es dir schlecht geht. Das geht nicht. Ja? Also, das heißt, ich kann es auf diese Art und Weise machen. Ich kann aber natürlich auch gegenläufige Affekte dadurch erzeugen, wenn ich andere Strategien wähle. Und zu diesen anderen Strategien gehört für Spinoza auch die Strafe. Das heißt, eine Strafe ist ja nichts anderes als die Verheißung einer bestimmten Unlust oder das Ausüben einer bestimmten Unlust. Das heißt also, wenn jemand etwas tut, was ihm selbst Lust verschafft, und die Konsequenz davon ist aber, dass er Unlust erfährt, dann wird er genau damit aufhören, wenn sozusagen die Unlust größer wird als die Lust. Das heißt also, das ist für den Einzelnen bis zu einem gewissen Grad auch eine Risikoabschätzung.
Also das Risiko, erwischt zu werden, das Risiko, dann Ungemach zu erleiden, das Risiko, eingesperrt zu werden, das Risiko, Unlust zu erleben, muss abgeschätzt werden gegenüber den Momenten der Lust, die ich mir durch eine illegale Tat glaube, verschaffen zu können. Ja? Es ist völlig klar, dass nach Spinoza jetzt gesprochen, ja, dass je größer die Chance für den Einzelnen zu sein scheint, diesem Ungemach zu entgehen, desto mehr wird er auch in Versuchung geraten, sich nicht an die Gesetze zu halten. Allerdings, wie gesagt, das ist jetzt kein Urteil über den Charakter eines Menschen, das ist kein Urteil, ob der jetzt an sich ein Böser ist, ob der ein Ungeheuer ist, ja, sondern es ist nur ein Urteil darüber, und wenn man das Spinoza konsequent durchdenkt, dann merkt man natürlich auch, am ersten Moment denkt man, ja, das klingt unglaublich liberal und so weiter und gut, und wenn man das konsequent durchdenkt, ja, dann merkt man natürlich auch, wo dasjenige drinnen steckt, was uns widerstrebt. Ja. Denken Sie an den Fall Fritzl. Und jetzt der spinozische Satz, Fall Fritzl, was der getan hat, war nur ein Verbrechen im bürgerlichen Zustand. Er hat gegen Gesetze verstoßen, sonst nichts. Ja. Und würden wir anders entscheiden, hätten wir andere Gesetze, die etwa den Inzest zulassen, das ist ja Konvention, ja, den Inzest zulasse, dann würden wir diesen Fall ganz anders beurteilen müssen. Auch moralisch ganz anders beurteilen müssen. Das heißt also, dieser starke Gedanke von Spinoza, dass alle Gesetze bis zur Wurzel dessen, was eine Gesellschaft für gut und böse hält, Resultat von Übereinkunft ist und dass es kein natürliches Sittengesetz gibt, ja, ist wirklich eine ganz, ganz starke, würde ich sagen, und bis heute in gewisser Weise natürlich provozierende These. Natürlich kennt Spinoza auch sozusagen das prinzipiell unmenschliche und widernatürliche oder widervernünftige Verhalten von Menschen. Ja, also sozusagen diese Form von Verbrechen. Aber er kann sozusagen sich nicht durchringen dazu, aus guten Gründen ein ontologisch Gutes und Böses anzunehmen, sondern es ist für ihn tatsächlich Resultat dessen, wie sich eine Gemeinschaft konstituiert und wie sie mit denjenigen umgeht, die gegen ihre Gesetze verstoßen. Das gilt übrigens auch für prinzipielle Verhältnisse. Das sozusagen das Pendant zu Schuld für Spinoza, also derjenige, der sich nicht an Gesetze hält, ist dann natürlich der gesetzestreue Bürger, der sich an die Gesetze hält und dem das, so schreibt Spinoza, als Verdienst angerechnet wird. Und der dafür sozusagen in die Vorteile des Staates kommt, das heißt, wer seine Gesetze hält, der bekommt auch, was weiß ich, Schutz, Sicherheit, Sozialleistungen, alles was Unterstützung und dergleichen mehr. Er denkt das ganz streng. Ja? Wer sich nicht seine Gesetze hält, wird bestraft, wer seine Gesetze hält, wird sozusagen nicht belohnt, sondern der bekommt das, worauf sich die Gemeinschaft dann tatsächlich geeinigt hat. Ferner, und jetzt noch dramatischer, ist im natürlichen Zustand niemand Herr irgendeines Dinges. Und es gibt in der Natur nichts, was als Eigentum dieses oder jenes Menschen bezeichnet werden könnte, sondern alles gehört allen. Im Naturzustand. Wiederum, ja, es gibt von Natur aus keine Eigentumsrechte und keine Eigentumstitel. Völlig klar. Nur im bürgerlichen Zustand. Nur im bürgerlichen Zustand legen wir fest, wie jemand unter welchen Bedingungen Eigentum erwerben kann und was jemand dann rechtmäßig als Eigentum beanspruchen kann. Und das ist wirklich nur der bürgerliche Zustand, ja? Denn der kann jederzeit geändert werden. Also wir haben 30 Jahre lang, sind wir davon ausgegangen, dass Dynastien, die in Arabien aufgrund ihres Ölreichtums Vermögen ansammeln, dass das ihr Eigentum ist und dass die das in österreichischen Konten, zum Beispiel in österreichischen Banken, bunkern können, das Vermögen. Es ändert sich ein bisschen die weltpolitische Lage, es ändern sich ein bisschen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sofort finden wir es vollkommen in Ordnung, dass wir sozusagen dieses 30 Jahre lang unbeschrittene Eigentum sperren und darüber nachdenken oder sinnvolleren sozusagen Investitionen zuführen kann, als gerade irgendwelchen soeben entmachteten arabischen Magnaten. Das heißt, so schnell kann es gehen. Ja? Also nichts ist so unsicher wie Eigentum. Ja? Denn es hängt wirklich nur davon ab, nach welchen Regeln es zuerkannt wird. Im natürlichen Zustand, ja, kann es daher auch keinen Willen geben, jemanden das Seinige zu geben oder zu nehmen, schreibt Spinoza, denn es gibt im natürlichen Zustand nichts, das jemand als sein Eigentum, als das Seinige wahrnehmen könnte. Im natürlichen Zustand, heißt es hier weiter, und das ist die notwendige Folge aus dem vorhin Gesagten, geschieht nichts, was gerecht oder ungerecht heißen könnte. Das heißt, es gibt keine natürliche Form von Gerechtigkeit. Wohl aber im bürgerlichen Zustand, wo nach gemeinschaftlicher Übereinkunft festgestellt wird, was diesem und was jenem gehören soll. Gemeinschaftliche Übereinkunft. Ja. Wenn ich für mich allein entscheide, das soll nicht mehr diesem Magnaten gehören, beraube ich ihn. Es ist nicht erlaubt. Wenn die europäische Gemeinschaft gemeinsam mit der NATO und der USA das entscheidet, gemeinschaftlich, ja, dann sind die ihre Millionen los. Keine Frage. Und dann, es gibt kein Gericht mehr, wo sie das einklagen können. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt von der Zeitung, ob Ihnen solche sozusagen eigentumsphilosophischen Reflexionen durch den Kopf gegangen ist. Mir schon, weil ich mich gerade auf diese Spinoza-Vorlesung konzentriert habe. Was diese hieraus wird deutlich, schreibt Spinoza, dass gerecht und ungerecht, Schuld und Verdienst, gut und böse äußerliche Begriffe sind, nicht aber Attribute, welche die Natur oder den Geist oder Gott ausdrücken. Ja, das sind keine Eigenschaften der Substanz, von der wir vorhin gesprochen haben. Es gehört nicht zu unserer Natur, dass es hier gerecht und ungerecht oder gut und böse gibt, sondern es sind Resultate, allerdings notwendige Resultate. Ja. Als Spinoza muss man wirklich aufpassen, er forderte nicht im Gegensatz später zu Rousseau, zur Rückkehr in diesen Naturzustand auf. Denn dieser Naturzustand, wenn es weder gerecht noch ungerecht noch gut und böse gibt, ist er gekennzeichnet durch das, könnte man sagen, vom freien Spiel der Affekte. Ja? Und das führt über kurz oder lang tatsächlich zu Neid, zu Missgunst, zu Hass, zu Chaos. Wir müssen uns sozusagen bändigen, wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen eine Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich dann entscheiden. Und der Inbegriff dieser Gemeinschaft ist der Staat. Welche Aufgabe hat allerdings der Staat? Ja, welche Aufgabe hat der Staat? Und da gehört Spinoza zu den großen neuzeitlichen Staatstheoretikern, deren Nachwirkungen ja bis heute sichtbar sind. Denn man könnte natürlich gerade unser gegenwärtig umstrittenes Konzept des Wohlfahrtsstaates bis zu einem gewissen Grad auch als Ausfluss dieser Staatstheorien beschreiben. Denn der Zweck des Staates ist in erster Linie der Schutz, die Sicherheit und die Garantie der Freiheit der Bürger. Das ist sozusagen die Aufgabe, die der Staat hat. Um diese Aufgabe wahren zu können, und das ist die Paradoxie jedes Staates, ja, um diese Aufgabe wahren zu können, muss er allerdings in den natürlichen Affekthaushalt seiner Bürger eingreifen. Das ist das Problem. Ja. Wer sozusagen die Freiheit schützen will, muss darauf achten, dass Menschen sozusagen diese Freiheit nicht missbrauchen, aufgrund von affektiven Handlungen. Ja. Wer seine Bürger schützen will, der muss diese Bürger immer auch vor den Bürgern schützen. Ja. Da wird immer welche geben, die sich nicht an diese Regeln, die übereinstimmend festgelegt worden sind, halten wollen oder halten können, wenn sie ihre Affekte, wenn sie von ihren Affekten sozusagen stark dominiert werden. Das heißt, es gehört zum Wesen des Staates immer auch ein bestimmtes Instrumentarium, das sicherstellen soll, dass diese Mechanik der Affekte gewisse Grenzen nicht überschreitet. Und der Staat kann das, wie gesagt, durch diese zwei Strategien, die auch jeder an sich selbst natürlich anwenden kann. Einerseits klarere, präzisere Vorstellungen zu bekommen davon und wie Menschen von Affekten getrieben werden. Das heißt, Einsicht führt schon zur Verhaltensänderung, aber nur, wenn diese Einsicht mit starken, affekterzeugenden Vorstellungen verbunden ist. Ja? reine rationale Einsicht oder eingelernte Einsicht, ja, also jemanden die Menschenrechte auswendig lernen zu lassen und zu glauben, er wird jetzt ein guter Mensch, ja, das würde Spinoza nur ein müdes Lächeln kosten, solch eine naiv-pädagogische Vorstellung. So eine Einsicht wird nur dann zur Einsicht, wenn es gelingt, sozusagen meine Vorstellungen so zu modifizieren, dass meine Emotionen, meine Effekte, meine Affekte tatsächlich geändert werden. Das heißt, der Staat braucht diese einschränkenden Maßnahmen, die durchaus manchmal mit Zwang und Gewalt durchgesetzt werden müssen, was er ja auch tut, wenn er unser Wohlergehen im Sinne hat. Ja? Also ein Staat, der um unsere Gesundheit besorgt ist. Ich weiß nicht, ob Sie gestern in Club 2 gesehen haben, was darf man noch essen? Eigentlich nichts mehr, weil alles ist irgendwie künstlich, gefährlich, vergiftet. Wie auch immer, aber ein Staat, der um unsere Gesundheit besorgt ist und dafür sorgen will, dass wir unbedenkliche Lebensmittel genießen können, muss auf der anderen Seite diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer ein Interesse daran haben, Lebensmittel zu vergiften oder mit Metallen anzureichern oder chemisch zu manipulieren, denen muss er mit Strafen drohen. Ja? Nur mit Einsicht, mit Appellen an die Vernunft der Chemiekonzerne wird es nicht zu machen sein. Das wissen Sie im Großen wie im Kleinen. An einem Punkt, und das ist einer meines Erachtens der interessantesten und vielleicht auch amüsantesten Überlegungen von Spinoza, an einem Punkt hat der Staat allerdings absolut kein Recht, in die Belange seiner Bürger einzugreifen, nämlich in ihr Denken. Die Freiheit des Denkens. Die Freiheit des Denkens, so Spinoza, ist von keinem Staat, in keiner Situation, in irgendeiner Art und Weise zu begrenzen. Und er bringt eine ganze Reihe von Argumenten dafür. Das zentralste, das ist ein typisch spinozistisches Argument, sein Wahlspruch war, sei vorsichtig, ja. Das zentralste Argument lautet, nach all dem, was ich bisher gesagt habe, also wenn man so die Ethik durchliest, wird doch klar, dass reines Denken überhaupt keine Effekte hat. Ja? Das heißt also, kein Staat muss sich vor dem reinen Denken fürchten, denn nur was gedacht ist, ja, was nicht tatsächlich dann sozusagen in den Affekthaushalt übergeht, nur was gedacht ist, ist für jeden Staat absolut gefahrlos, ist absolut harmlos. Ja? Mit jenen Ausnahmen, wo der Gedanke eben tatsächlich unmittelbar in einen Affekt übergehen kann. Sonst Spinoza unterscheidet zwischen die Freiheit des Denkens, das reines Denkens ist in dem Sinne, als es sich auf rationale Argumentation bezieht. Also solange ich rational argumentiere, solange ich Argumenten suche und nichts anderes tue als argumentieren, gibt es keinerlei Einschränkungen. Was anderes ist es, wenn diese Gedanken gleichzeitig Aufrufe sind, zu Hass, zu Missgunst, zu Neid, also gleichsam Affekte mobilisieren sollen. Ja? Also sozusagen diese gar nicht oft so leicht zu ziehende Grenze zwischen einem Denken, das objektbezogen ist, aber bei sich bleibt und deshalb effektlos ist, ja? Und einem Denken, das sozusagen Affekte imstande ist zu mobilisieren, weil es Vorstellungen modifiziert, und wenn das dann negative Affekte sind, für das Gemeinwesen, für den Staat, für die Gesellschaft negative Affekte sind, weil sie etwa ja, Bevölkerungen spalten oder Tendenzen zum Bürgerkrieg führen oder wie auch immer, oder einzelne Teile des Staates, einzelne Bevölkerungsgruppen dadurch diskriminiert werden, dann darf, kann, muss der Staat sozusagen dieses, was ja kein reines Denken mehr ist, ja, sondern diese Reden, diese Rhetorik, die kann er hier einschränken oder beeinspruchen. Aber dort, ja, dort wo tatsächlich, und Spinoza meinte natürlich im engen und weiteren Sinne, wo nur Wissenschaft und Philosophie betrieben wird, ja, dort soll nicht nur, sondern dort darf der Staat keine Grenzen und keine Regeln aufstellen. Man muss natürlich auch sagen, dass auf der anderen Seite, wenn das stimmt, ja, was Spinoza ja so schön behauptet, dass auf der anderen Seite das natürlich auch gerade gegenüber dem wissenschaftlichen und philosophischen Denken das Ganze immer auch gleich mal als Vorwurf gehandelt werden kann, ja? Nämlich die Effektlosigkeit. Ja? Wir alle kennen das Ressentiment gegenüber Wissenschaftlern, Philosophen, Intellektuellen, Künstlern, dass sie gerade nicht eingreifen. Warum tun sie nichts? Warum engagieren sie sich nicht? Ja? Warum fordern sie nicht auf? Ja? Ist es sozusagen Aufgabe des Philosophen, des Denkenden, sozusagen zum Handeln aufzufordern? Wenn er das tut, ja, unterwirft er sich den Gesetzen des Handelns. Und dann muss er auch damit rechnen, dass wenn er gegen die Interessen der Gemeinschaft aufruft, in der er lebt, dass die gegen ihn vorgehen. Das ist die Ambivalenz. Ja. Wenn er beim reinen Denken bleibt, ja, hat er das Recht, die Freiheit des Denkens zu beanspruchen, unter allen Umständen. Und es gibt nichts, was, solange philosophisch argumentiert wird, nicht gedacht werden darf, so Spinoza. Aber die Konsequenz ist, muss ich auch zugestehen, bewirken wird es nichts. Ja. Für den Staat ist das, oder für die Gesellschaft ist das ein Trost, ja. Lass die reden, ja. hat ohnehin keine Konsequenz. Für den anderen ist es gleich, ist es sozusagen die Vorbedingung, bis zu einem gewissen Grad die Vorbedingung der Freiheit. Bitte.
Aber man könnte noch sagen, dass in bestimmter Weise diese Grenze dort zu Buchveröffentlichungen dann schon überschritten werden darf, auch bekannt, oder? Weil wenn ich alles denken darf, darf ich dann alles publizieren, weil dann könnte ich auch schon die Affekte, die Effekte.
Ja, natürlich ist sozusagen. Deswegen sagt er, diese Grenze ist nicht so leicht zu ziehen. Ja? Für Spinoza, also hier war für ihn sozusagen das Kriterium, dass tatsächlich dasjenige, also sagen wir, einer unparteilichen Vernünftigkeit. Ja? Es muss klar sein, es ist keine Hetzschrift, sondern es ist argumentiert und es ist sozusagen einem wissenschaftlichen Diskurs zuführbar. Es hat keinen Sinn, Gedanken zu verbieten. Ja? Die Überlegung von Spinoza war, es hat keinen Sinn, Gedanken zu verbieten, denn das hätte ja zur Voraussetzung, dass die verbietende Instanz tatsächlich Zugriff auf das Denken hat. Das hat sie aber nicht. Ja? Und Menschen, die das Denken, die etwas denken, was ihnen verboten wird, die sind wesentlich gefährlicher, weil es in ihnen wühlt, weil es als Quelle der Unlust empfunden wird, weil sie Hass entwickeln werden, als Menschen, denen man etwas, von dem man auch glaubt, es stimmt nicht, aber trotzdem zugesteht, dass sie es denken sollen und dass sie es natürlich auch veröffentlichen sollen, schreibt Spinoza in einem Buch, das zu Lebzeiten nie veröffentlicht worden ist. Danke Ihnen, das war sozusagen der Blog Spinoza. Nächstes Mal setzen wir uns hin.